Wir haben in den vorhergehenden Vorträgen eine Menge über Werkstoffentwicklung und das Herstellen von Komponenten gehört. Wenn man so eine Komponente, gerade wenn es ein Unikat ist, das gedruckt ist, nachher irgendwo einsetzen will, da muss man in der Regel mal reinschauen, was da im Inneren so vor sich geht. Und genau das machen wir. Wir entwickeln Verfahren, mit denen man das Verborgene sichtbar machen kann, mit denen man in das Innere von Materialien, von Strukturen reinschauen kann. Und das Besondere an unseren Verfahren ist, dass sie zerstörungsfrei sind. Das heißt, Sie können das Bauteil nach unserer Prüfung auch noch real weiter nutzen, irgendwo einbauen ins Flugzeug zum Beispiel. So, woran arbeiten wir? Das IKTS ist ein relativ großes Institut mit fast 600 Mitarbeitern. Und von den 600 Mitarbeitern sind ca. 130 Kollegen damit beschäftigt, genau diese Verfahren der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung zu entwickeln. Wir haben in Dresden zwei Standorte. Einer ist oben am Flughafen in Klotzsche, da komme ich her. Flughafennähe deshalb, da sitzen unsere Kunden. Ne? Da sitzt die IMA, da sitzt die IABG, da sitzt Dresdner Elbe Flugzeugwerk. Also, wir entwickeln zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Warum machen wir das? Es gibt drei große Begründungen, Motivationen. Zum einen natürlich der Schutz vor Unfällen durch Materialversagen. Ne? Wenn man in so einem Bauteil eine Pore hat oder eine Anomalie hat, dann kann das zum Bauteilversagen führen. Wir gucken dort rein und stellen sicher, dass das nicht drin ist im Material. Dann, wenn es nicht gleich zu Unfällen kommt, kann es aber zu einer reduzierten Dienstbereitschaft kommen, ne, durch erhöhten Reparaturaufwand. Das ist mehr eine ökonomische Größe, ne, dass wir die Standzeit erhöhen und die Nutzbarkeit erhöhen. Und natürlich auch die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit technischer Anlagen. Wenn man genau weiß, was im Material drin ist, dann brauche ich es nicht so überdimensional auszulegen. Da kann ich ein bisschen Material sparen, dann wird die Sache leichter und das Flugzeug spart Treibstoff zum Beispiel. Okay, ich habe zwei Methoden mitgebracht, über die ich heute reden möchte. Das erste ist die Hochfrequenz-Wirbelstromtechnologie. Sie kennen sicherlich alle die Wärmebildkameras, ne, die man heute auch nutzt, um das Wärme, die Isolation von Häusern nachzuweisen. Da nutzt man die elektromagnetische Strahlung, die ein Gebäude im infraroten Bereich abgibt. Das ist das Wärmebild. Wenn Sie im Frequenzbereich noch weiter runtergehen, dann kommen Sie in den berühmten Terahertz-Frequenzbereich. Das ging vor ein paar Jahren mal durch die Presse, das sind diese Nacktscanner, ne, die am Flughafen stehen, wo man erstmal Angst hatte, dass man da seine Privatsphäre preisgeben muss. Mittlerweile stehen die an vielen Flughäfen. Das Besondere an der Terahertz-Strahlung ist, sie kann elektrisch nicht leitfähiges Material durchdringen, wie Ihre Kleidung zum Beispiel. Aber die elektrisch leitfähige Haut, die salzhaltig ist, die wirkt wie ein Spiegel und reflektiert die Terahertz-Strahlung. Deshalb kann man damit ein Bild produzieren. Ist aber alles nicht ganz so einfach, denn wenn Sie das System austricksen wollen, dann brauchen Sie bloß zum Gate zu joggen, schwitzen ein bisschen und dann ist Ihre Bekleidung mit salzhaltigem Wasser durchtränkt, dann geht das nicht mehr. Ja? Also, wenn man im Frequenzbereich noch weiter runter geht, dann kommen wir in den Radiofrequenzbereich, ne? UKW-Bereich. Und der Grund, wenn wir noch weiter runter gehen im Frequenzbereich, dann haben wir auch eine Eindringtiefe in elektrisch leitfähigen Objekten, wie zum Beispiel Carbonfaserstrukturen, CFK, oder Keramiken, wie sie in Flugzeugturbinen der Zukunft eingesetzt werden. Und genau das machen wir. Wir entwickeln Radiofrequenzprüfverfahren oder Hochfrequenzwirbelstromverfahren, die jetzt genau in diese Materialien reinschauen können. Man misst dort also, was im Inneren vor sich geht. Wir als IKTS sind da sehr industrienah und bauen richtige Systeme, die nachher auch in der Industrie eingesetzt werden können. Hier mal ein Beispiel von einer Prüfanlage, die in Stade steht, in der Nähe vom DLR. Ist eine werkshallengroße Anlage, die in der Lage ist, 2,5 Meter große Carbonstringer, das sind Stützungsbalken, kann man sagen, zu prüfen. Sie sehen mal hier so eine Struktur, die ist über 2 Meter lang und mit diesem Wirbelstromverfahren können Sie das Innere sichtbar machen und sehen hier zum Beispiel auslaufende Lagen, innere Strukturen und so weiter. Das muss man machen, wenn man sicherstellen will, dass das auch alles funktioniert, was man sich da überlegt hat. Als Wissenschaftler und Professor an der TU Dresden bin ich natürlich sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, Dinge, die im Labor entstanden sind, jetzt auch in die Industrie zu bringen. Geben Sie mal bei Google oder in irgendeiner Suchmaschine den Begriff Edicus ein. Edicus ist unser Markenname für diese Hochfrequenzwirbelstromverfahren. Und da werden Sie eine Vielzahl von Geräten finden. Das sind alles Geräte, die auf Basis unserer Technik jetzt entstanden sind, die in vielen Bereichen eingesetzt werden. Glasprüfung, Architekturglasprüfung zum Beispiel, Handy-Displays oder halt auch Carbonfaserstrukturen. Und mittlerweile verdienen in Dresden ca. 50 Leute, ihr Geld mit diesem Wirbelstromverfahren. Ne, das ist bei uns im Labor, mit 2, 3 Mann hat das angefangen. Mittlerweile hat man noch eine Ausgründung, die ist recht erfolgreich unterwegs. Also 50 Mann verdienen mit diesem Thema ihr Geld. Und das ist ein schönes Beispiel, dass man nicht immer nur mit diesen sexy großen Themen was erfolgreich machen kann. Man kann auch mit relativ langweiligen, überschaubaren Themen dann doch was aufbauen, was zu Wertschöpfung und letztendlich auch wieder zu Steuereinnahmen führt. Okay, das zweite Verfahren ist Ultraschall. Wie Kollege Stelter schon sagte, Ultraschall kennen Sie alle aus der Medizintechnik. Ne? Wer in der Verwandtschaft oder selber schon mal ein Baby bekommen hat, der weiß das. Babyprüfung macht man mit Ultraschall. Ne? Und das, was der Arzt im Krankenhaus am menschlichen Körper macht, das machen wir mit Ultraschall an technischen Strukturen. An Eisenbahnrädern, an Flugzeugkomponenten, an Carbonstrukturen. Unsere Sensoren sehen ein bisschen anders aus, sie haben andere Parameter, deshalb können wir medizinisches Equipment nicht zur Werkstoffprüfung verwenden. Na, aber das physikalische Grundprinzip, das ist ganz ähnlich. Ne, auch wir produzieren dreidimensionale Bilder von dem Inneren von Strukturen. Wir machen das schon seit vielen Jahren. Die Historie unserer Arbeitsgruppe liegt irgendwo im Kernforschungszentrum Dresden-Rossendorf in den 60er Jahren. Da haben die Kollegen angefangen, das erste Mal Ultraschallelektroniken zu entwickeln. Und das geht bis heute sehr erfolgreich durch. Zum Beispiel ja, im Schnellzugbereich in Europa und in China, die ICE-Flotten, die Schnellzugflotten, die werden mit Fraunhofer IKTS-Ultraschallsystemen geprüft. Ne? Das ist nur ein Beispiel. Aber es geht weiter. Es geht weiter. Zum Beispiel haben wir mittlerweile durch die Elektronikkompetenz, die wir hier in Dresden haben, es geschafft, 128 Kanäle, also 128 Ultraschallsysteme in ein relativ kleines Gehäuse zu packen. Was Sie dort auf dem Tisch sehen, diese schwarze Box, das ist ein 128-Kanal-Ultraschallprüfsystem. Und das sind sogenannte native Kanäle, das heißt, da ist kein Schalter, kein Multiplexing dazwischen. Damit können wir 128 Ultraschallsensoren parallel und sehr schnell in Echtzeit bedienen. Und ich behaupte mal, das ist das weltweit kompakteste System in dieser Leistungsklasse. Also da sind wir durchaus Trendsetter. Hier sehen Sie das nochmal. 128 Kanäle, Arbeitsfrequenz bis 30 MHz und wir gehen in Zukunft bis zu 80 MHz, um Ultraschallmikroskopie auch sehr schnell zu machen. Das sind nur ein paar technische Rahmenbedingungen. Das zweite Thema, was wir gerade vorantreiben, das sind neue Ultraschallsensoren auf Basis von piezoelektrischen Einkristallen. Mit diesen Wandlern haben wir es geschafft, die Empfindlichkeit eines Ultraschallsensors um Faktor 10 zu verbessern. Ja? Man nutzt dort nicht mehr gesinterte Keramiken, sondern Einkristalle, wie Sie es aus der Halbleiterei kennen, die gezogen werden. Und diese Einkristalle haben sehr hervorragende piezoelektrische oder sensorische Eigenschaften. Und gerade wenn wir sehr stark rauschendes Material haben, wie Carbonfaserstrukturen, Keramiken oder auch gedruckte Strukturen, da zählt jedes Quäntchen an Empfindlichkeit, um möglichst tief in das Objekt reinzuschauen. Und das können wir hier mit diesen Einkristallen machen. Und der Trend geht zur 3D-Bildgebung. Sie wollen möglichst ein dreidimensionales Bild Ihrer Struktur haben, ohne den Sensor lange zu scannen. Und das machen wir mit Array-Sensoren. Das kann man sich vorstellen wie eine Ultraschallkamera. Klassisch, auch aus der Medizintechnik, kennen Sie sogenannte Linear-Phased Arrays. Das sind Ultraschallsensoren, die in einer Richtung den Schall schwenken können und auflösen können. Auf der anderen Seite, mehr in der akademischen Welt, haben wir sogenannte Matrix-Sensoren. Das sind direkt abbildende Kameras, Ultraschallkameras. Das Problem ist, dass diese Sensoren sehr komplex aufgebaut sind. Wenn ich ein Array habe, 16 mal 16 Sensoren, dann brauche ich auch 16 mal 16 Kabel, die ich rausführen muss. Das ist technisch nicht handelbar. Da habe ich so eine Kabelbäume aus dem Ultraschallsensor, das geht nicht. Wir haben eine sogenannte Biplanartechnik entwickelt, wo ich statt 16 mal 16 Kabel plus 16 plus 16 Kabel verbauen muss. Ist technisch viel einfacher. Und durch eine kluge Verschaltung kommen wir mit der akustischen Performance ganz dicht an diese Matrix-Sensoren ran. Also das ist der Durchbruch, den wir hier in der 3D-Ultraschalltechnik haben. Und das ist wieder ein Punkt, der für Dresden spricht, das gelingt nur, wenn wir Elektronik so klein miniaturisieren, dass wir die in den Sensor selber integrieren können, um nämlich die Kanäle umzuschalten. Und das haben wir weltweit das erste Mal realisiert, in einem Ultraschallprüfkopf, in einem Sensor, diese Umschaltelektronik so zu miniaturisieren, dass es quasi technisch auch relevant wird. Ja, und was kann man damit jetzt machen? Damit kann man zum Beispiel in der Bauteilindustrie Klebeschichten prüfen. Also wir haben zum Beispiel im Automobilbau oder auch im Flugzeugbau sogenannte Falz, Nähte, da werden zwei Bleche ineinander verkrimmt, mit Klebstoff gefüllt und dann verfestigt. Das Problem ist, wenn ich hier einen schlechten Klebstoffauftrag habe oder die Geometrie nicht ganz passt, dann hat das Bauteil nicht die Endfestigkeit. Mit diesen Ultraschallsensoren, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, können wir hochempfindliche Sensoren aufbauen, die quasi inline nach dem Herstellungsprozess gleich live die Qualität prüfen können. Ein anderes Beispiel ist die Serienprüfung von CFK-Komponenten. Hier zum Beispiel Carbonräder, Felgen, die inline quasi zu 100% mit Ultraschall geprüft werden. Und durch unsere Beeplaner-Technik können wir jetzt hier die gesamte Felge nur mit einer Sensorüberfahrt prüfen. Wir müssen also nicht zweimal drüber fahren, um jeden Winkel abzudecken. Es reicht einmal drüber zu fahren und wir decken das gesamte Bauteilvolumen ab. Ich würde Ihnen gerne ein paar Beispiele aus dem Flugzeugturbinenbau zeigen, aber das sind alles Projekte, die sind sehr eng am Endkunden und ich habe keine Freigabe bekommen, die Anlagen zu zeigen. Ne? Deshalb muss ich mich mit diesen abstrakten Beispielen hier begnügen. Ein anderes Thema, was heutzutage in aller Munde ist, ist Elektromobilität und Batteriesysteme. Und was Herr Stelter auch im Anfangsvortrag sagte, wir wollen in Zukunft auch elektrisch fliegen. So, Batterien ist ein Stack. Da wird eine Leistung gespeichert und Leistung wird abgerufen über sogenannte Elektroden. Elektroden, das sind ein Mehrlagenaufbau, die werden zusammengeschweißt. Wenn Sie bei dem Schweißen einen Fehler machen, ne, das kennen Sie alle, wenn in der Steckdose das Kabel ein bisschen locker ist, dann wird es heiß, wenn da großer Strom über das lockere Kabel gezogen wird. Wenn hier in der Batterie bei der Herstellung ein kleiner Fehler gemacht worden ist, dass diese Verschweißung nicht optimal ist, dann kann es bei Leistungsspitzen heiß werden, sprich abbrennen. Ich drücke mal ein bisschen auf die Tränendrüse, dann kann es zu einer katastrophalen Versagen kommen. Und mit unseren hochempfindlichen Ultraschallsensoren können wir quasi während des Schweißens gleich inline diese Schweißqualität prüfen. Ja? Und das wird immer mehr relevant, dass man da quasi die Messtechnik auch direkt in die Fertigung bringt. Ja, oder hier, das ist ein Sensor, den haben wir für die österreichische Bundesbahn entwickelt, der prüft Verbindungsstücke in Oberleitungen. Ja, Kabel, die gezogen werden, wenn dort so eine Verbindungsmuffe reißt, dann kann der Zug, wenn er reinfährt, einen Unfall produzieren oder wenn das Kabel auf den Bürgersteig, auf den Bahnsteig fällt, dann kann es da auch Passagiere gefährden. Na, und das wird nur möglich durch diese miniaturisierten, hochintegrierten Ultraschallsensoren, die wir hier in Dresden entwickeln. Okay, komme ich zum Ende. Also ich habe Ihnen drei Neuerungen vorgestellt, die das wohlbekannte Ultraschallverfahren quasi in die nächste Generation heben. Das einmal ist das kompakte Mehrkanalsystem PICOS Pro 2. Dann haben wir eine neue Prüfkopfgeneration auf Basis von piezoelektrischen Einkristallen. Das sind diese hochempfindlichen Sensoren, die 10-mal mehr empfindlich sind als konventionelle Sensoren. Und diese Beeplaner-Array-Technik quasi als Lösung, um 3D-Ultraschalltechnik im industriellen Maßstab dann auch in Zukunft einsetzen zu können. Ja, für Fragen bin ich gerne zur Verfügung. Ansonsten können wir uns nachher auch an der Vitrine noch unterhalten. Dann können Sie ein paar Sachen sich dort anschauen. Besten Dank.
Vielen Dank, Herr Heuer. Vielen Dank, Herr Heuer. Und auch hier wieder die Frage ins Publikum. Haben Sie alles schon verstanden oder haben Sie noch eine Frage?
Verstanden, aber trotzdem noch eine Frage. Die 50 Mitarbeiter, sind die im Institut beschäftigt oder in der Ausgründung?
Also der größte Teil ist in der Ausgründung mit etwas über 30. Und ansonsten haben wir im Institut, ich habe jetzt nur das Kernpersonal mitgezählt, die Doktorand und Hibis mal nicht. Also 30 in der Ausgründung und der Rest ist so verteilt für Universität und Fraunhofer.
Ja. Die Prüfköpfe, die scheinen ja jetzt so einfach zu sein, dass man ja, vielleicht auch einem weniger gut trainierten Menschen die in die Hand geben kann. Ist das so? Also aus der Medizintechnik kennt man das ja, dass man jetzt so ein Ultraschallsystem, das kostet halt nicht mehr viel, das kann auch ein relativ untrainierter Mensch vor Ort benutzen. Geht das bei diesen Systemen auch und oder wenn nein, oder was müsste vielleicht noch passieren auf dem Weg dahin?
Also technisch tut sich da sehr viel, gerade so in die Richtung Machine Learning, künstliche Intelligenz, dass man die Systeme quasi sich selbst parametrieren lässt und auch quasi eine auswerte Unterstützung mitliefert, dass quasi solche komplexen Ultraschallsignale ausgewertet werden, sodass der Mitarbeiter, der die Diagnose durchzuführen hat, quasi schon ein vorverdautes Bild bekommt. Aber wie das im Krankenhaus auch der Fall ist, ne? Mag sein, dass die Messung durch technisches Hilfspersonal durchgeführt wird, aber der Radiologe, der muss unterschreiben. Und da wir hier in der Regel sicherheitsrelevante Bauteile prüfen, die nachher im Flugzeug oder an einem Kraftwerk eingesetzt werden muss, muss immer nachher noch trotz aller KI, trotz aller Softwaremöglichkeiten ein ausgebildeter Prüfer die letztendliche Freigabe erteilen. Also die Technik entwickelt sich weiter, aber die juristischen Rahmenbedingungen sind halt irgendwo eine Grenze.
Ja. Kann es trotzdem so einen Spillover-Effekt auch geben, vielleicht ein bisschen Konsumgüterbereich rein, dass man sagt, okay, auch Consumer werden irgendwann mal sowas haben. Ich habe gelernt, eine Infrarotkamera zum Beispiel, die kann ich heute kaufen, die kann ich mir an mein Smartphone ranstecken und dann kann ich dann um mein Haus rumlaufen, gucken, wo das Fenster undicht ist oder kann ich irgendwas machen. Egal, ob das jetzt im Einzelfall technisch sinnvoll ist, aber es gibt halt immer einen. So. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, irgendwie so ein Heimwerker zum Beispiel, der, also Sie machen ja auch Softwareentwicklung, Sie machen ja auch methodische Weiterentwicklung, der hat sicherlich nicht die extrem hohen Qualitätsanforderungen, aber kann das auch so ein Effekt sein, dass das in den normalen Konsumerbereich dann mal mit rüberschwappt, die Technologie?
Also diese Hintergedanken haben wir natürlich auch und vielleicht wird es ja nochmal eine neue Ausgründung geben, die genau so etwas anbietet. Aber um ehrlich zu sein, wir sind mehr auf die hochperformanten Systeme fokussiert, letztendlich weil auch da viel mehr Budget dahinter steht, ne? So ein System, was Sie da stehen sehen, auf der Vitrine, sind schnell mal 70.000, 80.000 Euro. Und im Baumarkt, da reden wir über 50 bis 100 Euro Systeme. Das müssen ganz andere Geschäftsmodelle sein, die dahinter liegen.
Ja. Lippold, HTXA. Das Thema mit den Radreifen von der Bahn. Die Sensoren werden sich stationär in den Werkstätten eingesetzt im Moment?
Also es gibt dort ganz eine hohe Vielzahl von verschiedenen Prüfsystemen. Das, was ich auf dem Bild gezeigt habe, das ist ein sogenanntes Hohlwellenprüfsystem, das in der Wartungseinrichtung quasi in der Nachtschicht appliziert werden kann. Da wird die Radkappe abgenommen, da wird der Sensor eingehängt, dann wird die Welle geprüft und dann wieder demontiert. Das ist also eine periodische Intervallprüfung.
Okay, die Frage zielt auf die nächste Frage.
Ja.
Also vor knapp 10 Jahren gab es das ganz große Problem mit den, wie soll ich sagen, problematischen Radreifen von der Bahn, wo die Wartungsintervalle auf einmal häufiger wurden, als eingeplant waren. Wie weit ist da die Entwicklung, diese Sensoren in den Echtbetrieb am Radreifen oder in die Welle direkt einzubauen bei der Auslieferung der Waggons?
Also Sie sprechen jetzt das Thema strukturintegrierte Sensorik an. Was ich Ihnen heute gezeigt habe, das waren Sensoren, die man halt zur Hand nimmt, prüft und wieder wegnimmt. Sie reden jetzt über das Thema strukturintegrierte Sensorik. Da gibt es viele Entwicklungen und da kann ich Ihnen noch einiges unserem Institut zeigen. Die Frage ist immer Betriebswirtschaft. So ein Sensor hat einen gewissen Preis und da muss eine gewisse Zuverlässigkeit haben. Und die Frage ist, gibt es einen Mehrwert, wenn ich permanent die Welle überwachen kann, als wenn ich sie alle 14 Tage in der Wartungseinrichtung überwache? Und bisher gibt es keine richtigen Geschäftsmodelle, die eindeutig für strukturintegrierte Sensorik sprechen. Wir hätten das gerne schon, also sagen wir mal, wir Ingenieure sind da schon viel weiter als die Betriebswirte. Das ist ein kommerzielles Problem, kein technisches Problem. Und ein juristisches Problem auch noch. Denn was machen Sie mit der Information, wenn Sie auf dem Feld feststellen, dass etwas nicht stimmt? Da hängt ein großer Rattenschwanz dran, was man da alles zu regeln hat.